Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Michael Brandkamp ist bei uns, der Managing Partner beim ECBF. Ein neuer Fonds, der insgesamt 250 Millionen Euro in nachhaltige Startups auf europäischer Ebene investieren möchte. Ein sehr spannendes Thema, ein sehr relevantes Thema. Und ja, wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Nur nochmal ganz kurz vorher die Verbraucherhinweise.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von
Hive, dein Partner für D2C-E-Commerce-Logistik. Die Singles-Haus-Lösung nimmt dir alle Sorgen ums Fulfillment, schenkt 100% Peace of Mind und bis zu 30% Cost-Cut. In der Hive-App siehst du Inventar und Bestellungen, kannst Retouren sowie Bundles verwalten und bekommst historische Daten sowie Prognosen für zukünftige Inventarbestände. Hive hat noch mehr Features, wie zum Beispiel die Multi-Shop-Lösung, Adressvalidierung oder die Customer-App. Das und mehr findest du auf Hives Website unter hive.app. Übrigens, Hive nimmt das gesamte Q4 über Restockings an und unterstützt dich beim Inventarumzug. Besuche hive.app und hole dir ein unverbindliches Preisangebot.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast
Dr. Michael Brandkamp, Managing Partner bei ECBF.
Ich freue mich sehr, Dr. Michael Brandkamp ist hier, Managing Partner vom ECBF. Hallo Michael.
Ja, hallo Jan, vielen Dank für die freundliche Einladung.
Ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Wir sprechen über einen ja, sehr, sehr spannenden neuen Fonds. Da musst du uns mal abholen. Du warst ja sehr, sehr lange beim Hightech-Gründerfonds und hast jetzt quasi den, ich weiß nicht, ist der Sprung in die Selbstständigkeit? Kann man das, ist es richtig so?
Ja, wir sehen das so. Ja? Für mich ist das wirklich auch ein unternehmerisches Abenteuer. Ich war ja tatsächlich knapp 15 Jahre beim Hightech-Gründerfonds und habe das für das Bundesministerium und für die anderen Investoren aufgebaut und exekutiert. Mit viel Freude natürlich auch. Aber jetzt der European Circular Bioeconomy Fund ist schon ein Schritt in die Selbstständigkeit.
Jetzt hast du gerade den richtigen Namen schon statt der Abkürzung benutzt. European Circular Bioeconomy Fund. Da stecken ja so viele Dinge drin, die musst du, glaube ich, jetzt mal einzeln aufschlüsseln. Wie kam es denn zu diesem Titel?
Der Titel gibt eigentlich das gesamte Programm wieder. Ja, wir sind europäisch. Wir können also in ganz Europa investieren, Europäische Union und noch sogenannte assoziierte Länder. Das sind Länder in Osteuropa, Norwegen, aber auch die Schweiz und auch Israel und die Türkei gehören mit dazu. Und dann konzentrieren wir uns eben auf die Circular Bioeconomy. Und es geht eigentlich darum, den Transformationsprozess von der fossilbasierten linearen Wirtschaft zu einer biobasierten Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Und dieser Transformationsprozess ist aus unserer Sicht mit ganz tollen Business-Konzepten verknüpft. Es gibt tolle Startups mit Innovationen, um das eben voranzubringen. Und wir glauben eben, dass wir neben diesem Impact auch ganz tolle Renditen hier erzielen können mit diesem Fonds. Ja, und Fonds heißt eben, er hat Kapital investiert und wir haben inzwischen auch schon ordentlich was eingesammelt. Der Fonds hat über 200 Millionen Euro im Topf und wir sammeln noch weiter ein und können damit eben dann auch wunderbare Wachstumsfinanzierungen im Bereich der Bioökonomie machen.
Es gab ein schönes Zitat von, glaube ich, deinem Partnerkollegen, der gesagt hat in der Pressemeldung, aktuell löst sich der Zielkonflikt zwischen Nachhaltigkeit und Rendite auf. Das fand ich einen sehr schönen Satz, weil das ist ja die ganze Zeit so ein Konflikt, der noch thematisiert wird. Kann man überhaupt mit Nachhaltigkeitsthemen Geld verdienen?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Wandel unter den Investoren. Vor einigen Jahren noch war ganz klar der Trade-off entweder Impact oder Rendite. Impact-Fonds wurden immer renditemäßig zurückgestuft. Und dieser Trade-off ist tatsächlich weg. Heute sagen die Investoren, wenn die Investitionsmöglichkeiten nicht mit den sogenannten Environmental, Social und Good Governance Kriterien übereingehen, ergibt sich ein zusätzliches Renditerisiko. Mhm. Ja, um das ganz konkret zu sagen, wenn man entdeckt, dass irgendein Business auf Kinderarbeit beruht, dann verkauft man irgendwann nichts mehr. Und dann ist auch der Wert des Unternehmens echt beschädigt. und damit eben auch die Renditeinteressen des Investors.
Und das finde ich ganz spannend, weil du jetzt gerade das Thema Kinderarbeit und ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen oder überhaupt zu behaupten, dass das so ist, ne? Aber ihr habt zum Beispiel bei euren Limited Partners, habe ich Nestlé gesehen, die ja möglicherweise nicht alle dieser ESG-Kriterien immer konsequent erfüllen. Was erwarten die denn jetzt von euch, durch ihre Beteiligung bei euch?
Ja, es ist interessant, dass sich auch Nestlé diesem Thema wirklich zuwendet. Die haben bei uns investiert, vor allen Dingen, weil die ihre Verpackungen nachhaltiger ausgestalten wollen. Die wollen im Bereich der Verpackung und Innovationen sehen, die wollen ihre vielen Produkte, die die haben, die ja alle auch, sagen wir mal, auch ökologisch nicht ganz so optimal ausgestattet sind. Die haben diese Nestlé-Kapseln denkt, zum Beispiel für den Kaffee. Und die haben das erkannt und die wissen, dass die dort Handlungsbedarf haben. Und selbst wenn in einem großen Konzern nicht alles in diese Richtung geht, wenn die nicht ganz perfekt sind, dann finden wir es doch großartig, wenn sich so ein Konzern auf den Weg macht und schrittweise Richtung mehr Nachhaltigkeit geht bei der Ernährung. Die haben auch inzwischen tatsächlich auch so pflanzenbasierte Proteine in ihrem Programm. Aber die machen eben auch sehr viel, um die Verpackungen nachhaltiger auszugestalten. Ja, wir wissen, Nestlé ist grundsätzlich erstmal auch umstritten, aber wir finden es toll, dass sie sich auf den Weg machen, um eben hier mit Innovationen die Nachhaltigkeit in ihren Produkten zu verbessern.
Und sind die der einzige Limited Partner, der so mit so einem Anspruch an euch rantritt? Oder ist das quasi auch eine Art Auftrag an euch? Oder sind die anderen eher an der Rendite oder, weiß nicht, einfach an der Nähe zu Innovationen einfach interessiert?
Ja, wir haben sozusagen drei Gruppen von Investoren. Einmal sind es tatsächlich diese großen Unternehmen wie Nestlé. Und da gibt es tatsächlich aus Finnland ein Unternehmen, die heißen Neste.
Habe ich gesehen.
Ja. Genau, ist nur ein Buchstabe weniger. Ja. Und das ist ein ganz fantastisches Unternehmen, die nachhaltige Energie produzieren. Die sind ein großes Unternehmen in Finnland, dort auch sehr, sehr aktiv und im Bereich Nachhaltigkeit und Sustainability-Orientierung ganz weit vorne, sind auch schon da ausgezeichnet worden. Wir haben aber auch PreZero dabei. Das ist ein Unternehmen aus Deutschland, die gehören zum Schwarz-Lidl-Konzern. Und die haben mit Abfällen zu tun und wollen diese Abfälle eigentlich im Kreis führen, um eben die Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Es gibt auch noch andere wie Corbion aus den Niederlanden. Das ist wirklich ein klassisches Bioökonomieunternehmen. Und so haben wir insgesamt sechs, die dort mitmachen. Auch noch ein Chemieunternehmen aus Oldenburg, die Büfa, oder eine Papierfabrik aus dem Süden von Deutschland, die Köhler Papier. Und die wollen natürlich auch sehen, was sich in Europa tut, welche Innovationen da entstehen, welche Businesskonzepte wirklich funktionieren. Und die bringen auch nicht nur, die holen also nicht nur diese Erkenntnis bei uns ab, sondern bringen auch eine Menge Expertise mit ein. Das ist also auch wertvoll für den Fonds. Das ist eine richtige Win-Win-Situation. Aber neben diesen sechsten haben wir auch zum Beispiel fünf Family Offices, die ebenfalls auch größere Tickets gemacht haben. Und die interessieren sich tatsächlich für diese Kombination aus einerseits sinnstiftend investieren, andererseits gute Renditen erzielen. Da haben wir auch noch eine Versicherung dabei, die das Gleiche macht. Ja, das ist der Volkswohlbund aus Dortmund. Die sind auch an dieser Dualität der Ziele so interessiert. Und dann gibt es noch das ist sozusagen die zweite Gruppe, diese rein renditeorientierten Investoren. Und dann haben wir noch öffentliche Investoren. Ja, das sind als Cornerstone-Investor die European Investment Bank, die ja den Fonds auch initiiert hat. Die haben eben gesehen, warum die Bioökonomie in Europa nicht richtig vorankommt, und haben gesehen, die Wachstumsfinanzierung, die ist noch ein Engpass. Wir haben also tolle Innovation in Deutschland. Wir haben viele Dinge, die rangebracht werden, Startups, die sich gut entwickeln, aber darin die Dinge wirklich groß zu machen, ist Europa nicht so gut. Vielfach gehen die Innovationen dann in andere Kontinente und werden dort groß gemacht. Und deswegen hat man eben gesehen, okay, da ist Bedarf, und hat dafür gesorgt, dass der European Circular Bioeconomy Fund auf den Weg gebracht wird. Das ist die European Investment Bank, ist auch der Cornerstone Investor, mit großem Abstand der größte Investor. Aber wir haben auch die NRW Bank dabei, die eben hier in Nordrhein-Westfalen dafür sorgt, dass im Bereich Venture Capital und Startups viel passiert. Und weil wir eben hier in Bonn in Nordrhein-Westfalen sitzen, haben die eben auch bei uns mitgemacht.
Und sag mal, Bioökonomie, du hast jetzt gerade eben ein Beispiel von Nestlé und von Köhler, hast du zweimal den Begriff Papier oder Verpackung in die Hand genommen. Also was umreißt denn alles Bioökonomie? Wo fängt denn das an, wo hört das auf?
Ja, im Grunde geht es immer darum, dass man Ressourcen, organische Ressourcen nimmt und daraus wirklich werthaltige Produkte erzeugt und die dann möglichst lange im Kreis führt und irgendwann der Natur wieder zurückgibt, um sie wieder zurückzukommen. Die Bioökonomie möchte eigentlich im Gleichgewicht mit der Natur eine gute Lebensqualität ermöglichen. Konkret sehen wir da eigentlich so drei Felder, für die wir uns besonders interessieren. Das eine ist eben die Produktion von Biomasse, zum Beispiel in der Landwirtschaft, das ist Agrartechnologien, das sind ganz tolle Innovationen. Aber auch die Blue Economy, wo man eben aus dem Meer Ressourcen nimmt, um daraus zum Beispiel Nahrungsmittel herzustellen. Aber auch die ganze Nahrungsmittelindustrie selber ist für uns sehr wichtig. Also der Trend Richtung pflanzenbasierte Proteine, der Trend, dass man auch die Ernährung der Tiere verändert, ist für uns sehr, sehr wichtig. Als zweites sehen wir eben den Bereich nachhaltige Verpackungen und nachhaltige Baumaterialien und natürlich die biobasierten Materialien, die man dafür braucht. Dafür braucht man Technologien. Und das geht oft zurück in den Wald. Forest ist für uns auch ein wichtiges Gebiet. Gerade in den nordischen europäischen Ländern gibt es ja unglaublich viel Wald. Und den Wald eben effizienter zu nutzen, das wertvolle Holz nicht einfach zu verbrennen oder ja auch vielleicht einfach nur zu Papier zu verarbeiten. Da gibt es vielleicht bessere Möglichkeiten, auch das Lignin, was in diesem Holz drin ist, effizienter zu nutzen, um vielleicht auch neue Textilien herzustellen. Das gibt es tatsächlich alles schon und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Als drittes haben wir auch so besondere Felder wie die Kosmetik. Auch da gibt es ja einen großen Trend. Das können Sie ja, könnt ihr alle ja in den Supermärkten schon sehen, dass die Produkte für Kosmetik nachhaltiger werden. Aber auch Textilrecycling ist ein Riesenfeld und eben auch ein ganz wichtiges Feld.
Und vielleicht nochmal kurz auf deine Vita geguckt. Der Schritt jetzt vom Hightech-Gründerfonds, der ja eigentlich in Deutschland oder maximal, glaube ich, in Österreich oder so noch mitfinanziert, investiert. Jetzt der Schritt auf die europäische Ebene. Wie kam es dazu?
Ja, für mich war das immer ein absolut logischer Schritt. Auch der Hightech-Gründerfonds, auch den haben wir versucht, in diese Richtung zu bewegen. Das war ein bisschen schwerfällig. Mhm. Aber für mich war immer eigentlich ein Problem, dass viele Startups eben zu regional starten und dann eben nicht die Möglichkeit haben, wirklich zu paneuropäischen Unternehmen oder globalen Playern zu werden. Mhm. Also ich habe viele Unternehmen gesehen, die waren gut. Die sind zunächst mal eben in die USA gegangen, von Deutschland aus oder von Frankreich aus, um dann in den USA zu skalieren. Das ist immer noch eine gute Option, geht auch vielleicht leichter als in den ganzen europäischen Ländern. Aber viele Startups könnten auch von vornherein ein bisschen internationaler denken und auch die europäischen Länder mit rein einbeziehen. Ja, also ich habe vielfach gesehen, dass die Wissenschaftler in den Universitäten sowieso schon global in ihrem Fach international auch vernetzt arbeiten. Und dann in dem Startup sind sie plötzlich dann wieder national, um dann nachher wieder international zu werden. Also diese Vernetzung ist eigentlich ein Rückschritt zwischenzeitlich, dass man da eben sofort auch global auftritt, dass man paneuropäische Unternehmen entwickelt. Das war schon immer auch klar der nächste logische Schritt, wenn man mit Seed Investments anfängt. Ja, wir haben uns die Unternehmen ja angeschaut und gesagt, wie kriegen wir die eigentlich groß? Und wie kriegen wir die auf ein globales Niveau hoch? Und das ist eben sozusagen auch eine ganz wichtige Baustelle und da freue ich mich eben auch, dass ich heute daran teilhaben kann, daran zu arbeiten.
Jetzt die Zielgröße sind 250 Millionen Euro, 25 Unternehmen sollen finanziert werden. Vielleicht kannst du nochmal kurz, das klingt ja nach Later Stage dann, ne? So ein bisschen so oder Growth Stage, so Series A, Series B wahrscheinlich, ne? Oder welche Größenordnung ist
genau.
Das?
Genau. Ja, wir glauben, dass die Wertschöpfungskette der Finanzierung von Startups im frühen Bereich inzwischen ganz gut funktioniert. Also der Bottleneck ist sozusagen von der ganz frühen Phase in die späteren Phase vorgerückt. Ja, in frühen Phasen gibt es eben den Heiter Gründerfonds, da gibt es Business Angels, da gibt es viele regionale Frühphasenfinanzierer, die setzen die Unternehmen auf und das ist auch super. Und das große Wachstum ist aber oft eben noch das Problem. Und da eben auch größere Finanzierungsrunden darzustellen, ist auch unsere Aufgabe. Deswegen konzentrieren wir uns auf Unternehmen, eigentlich der Series B oder Series C Runde, die ihre Technologie im Wesentlichen fertig entwickelt haben, die schon sowas wie so ein Product Market Fit auch vorweisen können und die dann eben auch die Bereitschaft haben, den Willen haben, wirklich deutlich zu wachsen. Und ist ja letztendlich unser Auftrag, unsere Mission, diese Unternehmen wirklich groß zu machen, zu globalen Playern zu machen. Und das soll natürlich dann auch gute Renditen erzeugen, nicht nur für die Gründer, auch für den Fonds.
Super. Und sag nochmal vielleicht zum Schluss, wer darf sich denn bei euch melden? Was sind das denn für Unternehmen, die ihr gerne in eurem Portfolio begrüßen würdet?
Ja, wir suchen Unternehmen, die eben diesen Product Market Fit haben, die eine Innovation haben, die auch ein bisschen was verändert, die auch wirklich zu neuen Wertschöpfungsketten führt und die zunächst mal auch zu Bioökonomie gehören. Also Energie und Pharma machen wir eigentlich nicht, aber im Bereich der Bioökonomie alle diese Projekte, die ich angesprochen habe und die sind natürlich sehr, sehr willkommen. Im Grunde sind es auch dann Syndikate, die wir schmieden. Wir holen andere Investoren mit rein, versuchen dann eben auch größere Runden zu ermöglichen, die auch in den Wachstumsunternehmen erforderlich sind. Und drei Unternehmen haben wir ja auch schon gemacht. Man kann sich zum Beispiel die Prolopin anschauen. Das ist ein deutsches Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, die aus der regionalen Frucht Lupine ein Isolat herstellen, um daraus veganes Joghurt, vegane Milch oder auch veganes Eis herzustellen. Mhm. Die Lupine ist hier eine regionale Frucht, die ist viel besser als Soja für unsere Natur. Die wird von den Landwirten immer schon als Zwischenfrucht eingesetzt. Und die Lupine war immer so ein bisschen bitter im Geschmack. Und man hat die Geschmacksstoffe rausgezüchtet. Jetzt hat man die süße Lupine und hat eben die Technologie von der Prolupin. Das ist eine Ausgründung aus Fraunhofer, die das eben auch ermöglicht. Und unter dem Brand Made with Love kann man diese Joghurts schon überall kaufen und die schmecken wirklich fantastisch.
Cool.
Und die Idee ist jetzt eben, dass die sind in Deutschland schon ganz gut und die dann eben in andere Länder hochzuskalieren und daraus wirklich ein großes Unternehmen zu machen. Das ist letztendlich unsere Mission, die wir dann mit den Gründern und Unternehmern, den Managern teilen.
Super, Michael. Du, dann, ich sag mal, viel Glück auf eure Mission. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch größere Investments gibt, sag gern Bescheid. Dann sprechen wir nochmal. Und ansonsten hat mich sehr gefreut, dass wir heute gesprochen haben.
Ja, klasse. Vielen Dank für das Interesse auch. Und bleiben wir in Kontakt. Freut mich sehr.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Dr. Michael Brandkamp, Managing Partner beim ECBF und damit sind wir durch für heute und auch durch für diese Woche. Beziehungsweise ihr wisst ja, am Sonntag geht es hier nochmal weiter mit Read Only, unserem Bücherpodcast. Jede Woche die besten Literaturtipps für die Startup-Szene oder von der Startup-Szene. Das dann wie gesagt am Sonntag. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören. Und wie immer euch der Dank, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ihr wisst ja, wir haben hier unglaublich viele spannende Gäste, wahrscheinlich die wichtigsten und spannendsten Persönlichkeiten aus der deutschen Gründerszene. Von daher vielen, vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt. Denkt einfach mal kurz drüber nach, wer in eurem Bekannten- oder Freundeskreis sich für Startups interessieren könnte. Es geht ja immerhin hier um die Themen von morgen. So, also dafür vielen Dank und ansonsten wie gesagt ein schönes Wochenende und spätestens bis Montag. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Hive, dein E-Commerce-Logistikpartner für frustfreie Operations. Die All-in-One-Lösung mit eigenem Warehouse und Inhouse-Entwicklersoftware bietet dir besten Service. Ein Anbieterwechsel in Q4 ist zwar nicht optimal, aber eine unzuverlässige Fulfillment-Lösung ist es noch weniger. Besuche jetzt hive.app, um Kontakt aufzunehmen oder hol dir dein unverbindliches Preisangebot.